Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, Gerüche können ja wirklich alles Mögliche auslösen, ne? Freude, Angst, Verzweiflung, Flucht oder eben auch Liebe. Dann nämlich, wenn wir jemanden so richtig gut riechen können. Unsere Nase übernimmt da für uns und der Verstand, der hat überhaupt nichts zu melden in den meisten Fällen. Und damit herzlich willkommen zum Geruchspodcast ab 21. In dem werden wir uns gleich von Tirza erklären lassen, wieso sie nach vielen Jahren intensiven Gebrauchs Deos und andere parfümierte Produkte als lästig, den eigenen Körpergeruch hingegen als wohltuend empfindet. Erstmal aber nehme ich euch mit auf meinen Balkon, weil da gibt es einen Geruch, der mich ziemlich zermürbt, kommt aus einer Regenrinne und stinkt 1A nach Berliner Kloake. Extrem ekelhaft. Gerade wenn es wärmer wird, ist der Balkon nicht mehr benutzbar. Der schlimmste aller menschengemachten Gerüche. Aber auch die weniger ekligen Gerüche, die machen ja was mit uns, negativ wie positiv. Welche Rolle diese olfaktorischen Reize für uns spielen, darüber habe ich mit Annika Pützer gesprochen. Sie ist Psychologin und hat zu unseren Reaktionen auf Gerüche geforscht.
Hallo Dominik und danke für die Einladung.
Ja, sag mal, welchen menschlichen oder menschengemachten Geruch findest du denn am wenigsten abstoßend? Oder am schönsten, könnte man vielleicht auch sagen.
Ich glaube, ich habe da zwei Sachen. Und zwar das eine ist, dass ich gerne den Geruch von Babys mag. Mhm. Und das andere ist, dass ich auch auf jeden Fall sehr gut verstehen kann, so am T-Shirt des Partners zu schnüffeln, weil das einem auch so ein Wohlgefühl, so ein Komfortgefühl gibt.
Mhm. Ist das gleich auch so eine Kategorie von Geruch, die wir besonders anziehend finden, wenn wir das auch mit irgendwie liebgewonnenen Menschen verbinden können?
Im Idealfall ist das so, ja. Also wenn wir eine positive Assoziation mit diesem Geruch haben, also wenn der Geruch für uns eine schöne Bedeutung hat, dann ist das tatsächlich so, dass wir den auch als angenehm wahrnehmen und den auch gerne riechen.
Mhm. Aber da muss jetzt nicht zwingend ein Mensch damit verbunden sein. Es kann auch die Almwiese aus den Alpen sein.
Nee, das ist richtig. Das können eben auch Gerüche in unserer Umgebung sein. Geruchsempfindungen sind sehr, sehr gut und leicht mit auch emotionalen Empfindungen zu koppeln.
Mhm. Und das heißt, das gilt dann auch für Gerüche, die wir mit negativen Empfindungen koppeln?
Also, andersrum genauso, ja. Also auch für den Kloakengeruch gilt das, ja.
Ja, herzlich willkommen auf meinem Balkon. Es ist wirklich unerträglich. Der Typ von der Hausverwaltung sagte, nee, da haben Sie recht, da müssen wir was tun. Habe ich gesagt, das hätte ich Ihnen vor 3 Jahren auch schon mal sagen können. Nun gut, lassen wir meinen Balkon beiseite. Lass uns über den Alltag sprechen. Welche Rolle spielen denn da Gerüche? Also wie wir jetzt zum Beispiel Situationen wahrnehmen, Stichwort U-Bahn zum Beispiel.
Wenn du Menschen fragst, welchen Sinn sie am ehesten hergeben würden, wenn sie auf einen verzichten müssen, dann würden viele den Geruchssinn wählen, weil der tatsächlich so bewusst wahrgenommen gar nicht eine riesige Rolle spielt in der Gesellschaft. Aha. Tatsächlich ist es aber so, dass der total viele Besonderheiten hat, unser Geruchssinn, und auch wichtige Funktionen. Du hast jetzt schon angesprochen, Thema U-Bahn. Das Erste, an was ich da denke, ist, dass das vielleicht so ein bisschen dieses Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten auslösen kann. Also etwas, was unangenehm riecht, da versuche ich die Geruchsquelle eher zu vermeiden. Etwas, was angenehm riecht, da versuche ich mich eher anzunähern. Mhm. Deswegen können Gerüche auch super gute Warnsignale sein. Die können uns vor Gefahren in der Umwelt warnen. Zum Beispiel, wenn irgendwo Rauch ist, dann riechen wir das. Oder wenn Essen verdorben ist, dann riechen wir das.
Ja.
Das ist so das eine. Und das andere wären die Körpergerüche, beziehungsweise es gibt auch eine sozialkommunikative Funktion von Düften. Also wir können riechen, ja, ob unser Gegenüber gesund oder krank ist. Wir können den hormonellen Status erspüren mit unserer Nase. Wir können auch emotionale Zustände mit der Nase aufnehmen.
Wir
Zum
können
Beispiel,
den hormonellen Status eines Gegenübers durch unsere Nase wahrnehmen.
Ja, also wir können zumindest unbewusst sowas wahrnehmen. Also viele von diesen Informationen, auf die greifen wir nicht bewusst zu, sondern über unser Bauchgefühl. Aber wir können sagen, dass wenn sich zum Beispiel weibliche Personen in ihrer Ovulationsphase befinden,
also Eisprungphase,
dann, genau, rund um den Eisprung, dann werden die von Männern attraktiver wahrgenommen als in anderen Zyklusphasen.
Mhm.
Genauso sind sie dann auch selber in diesen Phasen sensibler für soziale Gerüche.
Mhm. Kommt daher der Spruch, die zwei können sich riechen oder eben nicht riechen?
Ich vermute es mal, also zumindest wäre das eine Erklärung. vor allen Dingen dieses zwei Personen können sich nicht riechen. Das wäre für mich eine Erklärung, weil es tatsächlich so ist, dass unser Geruchssinn ja auch bei der Wahl möglicher SexualpartnerInnen eine Rolle spielt. Und da können wir eben vor allen Dingen Dinge oder Personen nicht gut riechen, zu denen wir uns dann auch nicht angezogen fühlen.
Und das in Millisekundenschnelle, glaube ich, ne? Da können wir gar nicht so viel dagegen tun. Das ist einfach so, da übernimmt unser Riechkolben schon die Arbeit für uns.
Ja, und vor allen Dingen auch unbewusst, ne? Also ohne, dass wir das so wirklich beeinflussen oder merken.
Was passiert denn da in uns eigentlich, wenn wir jemanden eben riechen können oder nicht riechen können?
Also auf einer biochemischen Ebene ist es erstmal vielleicht wichtig zu erklären, dass unser Geruchssinn ein chemischer Sinn ist. Das heißt, wir nehmen die Informationen aus Molekülen, die in der Umgebung, in der Luft sind, wahr. Das kann neben dem Geruchssinn nur noch der Geschmackssinn. Und diese Moleküle, die können in unserer Nase an Riechsinneszellen andocken. Und diese Sinneszellen, davon haben wir sehr viele. Jede Sinneszelle ist spezifisch für ein bestimmtes Geruchsmolekül. Und ein Geruch besteht natürlich nicht nur aus einem einzigen Molekül, sondern teilweise aus sehr, sehr vielen, aus Hunderten. Mhm. Und das kann man sich dann so vorstellen, dass viele von diesen Sinneszellen von diesen Molekülen besetzt sind. Und so entsteht ein ganz typisches Aktivierungsmuster in unserer Nase und das wird dann ans Gehirn weitergeleitet.
Mhm. Können wir das irgendwie manipulieren? Oder können wir nichts dagegen tun? Gerüche finden immer ihren Weg zu uns.
Das ist so diese Überlegung, kann ich durch Deo oder Parfüm meinen Körpergeruch maskieren oder überdecken? Mhm. Und da würde ich tatsächlich sagen, es ist ja auch so das Anliegen, weshalb man das macht, dass man sich das vielleicht eher so vorstellen kann, dass das Parfüm dann eine Zusatzinformation liefert. Also du sprühst dir zum Beispiel Veilchenduft auf und riechst dann nach Veilchen. Das gibt mir die Information, er möchte wie eine Wiese riechen. Zusätzlich habe ich aber trotzdem auch noch die Information, die über deine Körpergerüche ausgeströmt wird.
Mhm. Dann fragt man sich, warum so viele Männerdüfte nach Moschus riechen. Am Ende möchte man da einfach wie so ein wild gewordener Stier durch die Gegend donnern. Ich weiß auch nicht. Also so richtig. Also da stecken ja auch alte Rollenbilder möglicherweise auch dahinter, oder?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass solche Phänomene auch aus evolutionsbiologischer Sicht häufig erklärt werden. Mhm. Also zum Beispiel dieses eine andere Person nicht riechen können, das wird so erklärt, dass es aus immunologischer Sicht sinnvoll ist, wenn das Immunsystem zweier Menschen möglichst unähnlich ist. Also das heißt, wenn zwei Menschen ein Kind bekommen, dann sollten die möglichst versuchen, ein unähnliches Immunsystem zu haben, weil wir viele Krankheitserreger um uns herum haben. Das eine Immunsystem reagiert vielleicht auf den einen Krankheitserreger, das andere vielleicht nicht so gut, dafür auf einen anderen. Und wenn wir dann möglichst unterschiedliche Immunsysteme haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Kind auf viele Krankheitserreger reagieren kann. Und das ist, denke ich, so einer der Gründe, weshalb das auch mit vielen Stereotypen verbunden ist.
Eine Frage, die sich mir jetzt in letzter Zeit immer wieder auch stellt, da ja quasi niemand mehr mit Maske unterwegs ist, man also eigentlich wieder befreit aufatmen kann, denkt man. Auf der anderen Seite riecht man eben alles wieder, kriegt die volle Breitseite des menschlichen Daseins in Zügen, wo auch immer, an öffentlichen Plätzen ab. Was ist da passiert in den letzten 3 Jahren, als wir die ganze Zeit Maske getragen haben und aber eigentlich unsere Umwelt gar nicht so mit der Nase wahrgenommen haben?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf einen Punkt runterbrechen kann, aber ich versuche mal die Herangehensweise, dass Gerüche sehr, sehr eng mit emotionalen Eindrücken verknüpft sind. Das haben wir eben schon angesprochen. Es ist sehr individuell, was jeder Mensch mit einem bestimmten Geruch verbindet. Aber es ist meist so, dass das etwas Emotionales ist, beziehungsweise der Geruch wird als angenehm oder unangenehm empfunden und löst dann eine Annäherungstendenz aus, wenn der angenehm ist, oder eine Tendenz, etwas zu vermeiden. Und das hat natürlich eine Funktion. Das ist ja wichtig, dass wir Dinge, die relevant für uns sind, mit einer Emotion belegen, damit wir dann eine bestimmte Handlung ausführen können. Und sowas dann nicht mehr riechen zu können, ja, fehlt dann im Alltag.
Mhm. Aber würdest du auch sagen, das ist unwiederbringlich, da ist einiges verloren gegangen? Oder ist es in dem Moment, wo man die Maske ablegt, gibt es vielleicht so einen kleinen Schockmoment? So, okay, einmal durchatmen, okay, das hatten wir die letzten 3 Jahre nicht, ist aber alles noch da und ist nicht verkümmert.
Das Gute an unserem Geruchssinn ist tatsächlich, dass wir den auf der einen Seite trainieren können. Also wir können da auch Sensitivität für bestimmte Gerüche erhöhen. Und auf der anderen Seite werden zum Beispiel die Riechsinneszellen, die ich eben schon angesprochen habe, regelmäßig erneuert. Das kennt man zum Beispiel nach einer Erkältung. Wenn man da irgendwie längere Zeit nicht gut riechen kann, dann ist das aber nach ein paar Wochen wieder okay, weil sich die Sinneszellen wieder erneuern. Deswegen denke ich, dass das sich wieder einspielen wird, wenn wir dann wieder Gerüche wahrnehmen.
Jetzt war es bei Corona ja aber auch so, dass durchaus einige Menschen den Geruchssinn verloren haben nach einer Corona-Infektion und sie das ziemlich mitgenommen hat, bis hin zu einigen, die dann auch in Depressionen verfallen sind. Kann man das quantifizieren? Was weiß die Psychologie darüber?
Quantifizieren kann man das bestimmt. Ich weiß keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass das ein Phänomen ist, das häufig beobachtet wird bei Personen, die ihren Geruchssinn verlieren. Man nennt das Anosmie, also die Fähigkeit zu riechen geht verloren. Und das geht mit einem enormen Verlust an Lebensqualität einher. Was du angesprochen hast, das ist ja vor allen Dingen die Wirkung auf die Stimmung. Und wir haben ja eben schon gehört, dass Stimmung und Geruchssinn sehr, sehr eng miteinander verkoppelt sind. Und was bei einem Verlust des Geruchssinns eben nicht mehr so gut möglich ist, ist Gefahren wahrzunehmen, aber auch Intimität macht weniger Spaß, Essen macht weniger Spaß, es ist weniger Freude damit verknüpft mit diesen Dingen, weil eben der Geruchssinn dabei fehlt. Und tatsächlich ist dieser Verlust an Lebensqualität, den man bei Verlust des Geruchssinnes hat, mit einem enormen Depressionsrisiko verbunden. Das heißt, viele Personen, die an Anosmie leiden, die leiden auch zum Beispiel an Depressionen und verlieren einen Teil der Lebensqualität.
Sagt Dr. Annika Pützer. Sie ist Neuropsychologin und hat uns erklärt, wie Gerüche unseren Alltag prägen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
So, nach einem langen Arbeitstag, vor allem wenn man körperlich arbeitet, da haben ja viele von uns das Bedürfnis, sich zu waschen, sich zu reinigen, weil wir denken, wir stinken oder wir müffeln zumindest so ein bisschen. Tirza, die in der Pflege wirklich hart arbeitet, die hat da seit einigen Jahren einen viel entspannteren Umgang damit gefunden. Und als mein Kollege Tom Westerholz sie nach einer ihrer harten Schichten angerufen und gefragt hat, wie sie gerade riecht, da hat sie gesagt:
Ich rieche in erster Linie nach mir. Mhm. Und ein bisschen Deo-Resten von heute Morgen vielleicht. Also auch ich benutze Deo. Ja. Aber ich benutze bewusst kein Deo, wo drauf steht 24 Stunden Geruchs- und Keimblocker, sondern eins, das zulässt, dass ich trotzdem schwitze.
Also nicht so ein Drüsenkleister.
Ganz genau.
Mhm. Du bist Krankenpflegerin. Ich denke, da wirst du es sicher nicht immer mit angenehmen Körpergerüchen zu tun haben, oder?
Das ist richtig, aber ich finde, dass das ganz wichtig ist, genau das eben zu unterscheiden. Also es gibt Gerüche, die natürlich sind, die aber von, ich würde ganz pauschal sagen, uns allen eher als unangenehm empfunden werden. Ganz klassisch Ausscheidungen. Mhm. Und dann gibt es in Abgrenzung dazu natürlich pathologische Gerüche und auch pathologische Körpergerüche im Zweifel, wo ein Krankheitsgeschehen dahinter steckt. Dann bewerte ich das aber in meiner Rolle als Fachpflegerin und nicht als Person.
Mhm. Du hast uns im Vorfeld gesagt, dass du für dich auch über die Zeit einen entspannteren Umgang mit deinem eigenen Körpergeruch gefunden hast. Denke, ne, du wirst dann, wenn es sich verändert hat, auch so gewesen sein, dass du viel geduscht, viel Deo, viel Parfum. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr. Wie war das?
Das ist vor ungefähr 5 Jahren, würde ich sagen, vielleicht auch mehr entstanden. Und das ist so ein bisschen zweigleisig entstanden. Das eine war, dass ich vermehrt wandern gegangen bin. Und da ist es so, dass man nun mal alles tragen muss, was man dabei hat. Und dann überlegt man, oder habe ich sehr gezielt überlegt, okay, was muss ich denn jetzt wirklich, wirklich, wirklich dabei haben? Und habe festgestellt, so viel ist das gar nicht.
Und so eine Duschwanne ist schwer.
Ist schwer.
Wenn man die von zu Hause mitschleppen will.
So eine Duschwanne ist richtig schwer, das ist richtig. Und also ich habe festgestellt, ich brauche für 7 Tage Wandern nicht 7 Sockenpaare, sondern 1 zum Wandern und 1 frisches für abends nach dem Duschen, das aber jeden Abend wieder angezogen werden kann. Und nach 7 Tagen Wandern riechen die Füße nach Fuß, das ist so. Und die Socken auch, das ist auch so. Aber das ist nicht schlimm. Das ist bei allen Menschen so und da passiert nichts Schlimmes. Dann riechen die Füße halt nach Füßen. Und ich glaube, das andere war, dass ich mich zunehmend versucht habe mit Nachhaltigkeit und zumindest ein bisschen Müllreduktion zu beschäftigen und angefangen habe, meine Seifen selber herzustellen. Wenn man das macht, dann kann man zwar Gerüche zufügen, aber es riecht nicht so stark parfümiert wie das Duschgel, was man im Drogeriemarkt kaufen kann.
Wie sieht deine Körperhygiene heute so aus? Jetzt mal so über eine Woche verteilt, so im Durchschnitt, wie häufig duschst du? Wie machst du es an Tagen, an denen du nicht duschst? Wäschst du dich dann?
Ich fange mal am Kopf an. Ich wasche mir die Haare höchstens 2-mal pro Woche. Das genügt völlig. Und ansonsten, ich arbeite in der Pflege. Das heißt, ich habe Schichtdienst. Und wenn ich heute Spätdienst habe und morgen Frühdienst hätte, bedeutet das im Zweifel für mich, dass ich nur auf 5 Stunden Schlaf komme. Und diese 5 Stunden sind mir mehr wert als ein dogmatischer Wunsch, am nächsten Morgen zwingend zu duschen. Ich wasche mich dann unter den Achseln und gehe zur Arbeit. Und ich glaube zu wissen, dass ich großes Glück habe und keinen ausgeprägt unangenehmen oder starken Körpergeruch habe, das macht das leichter. Das ist zumindest das, was meine Umwelt mir auch spiegelt. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass wir alle ein bisschen mehr lernen zuzulassen, nach Mensch riechen zu dürfen, ohne das gleich so negativ zu bewerten.
Klingt ein bisschen so, als wäre dein Leben deutlich entspannter geworden, seit es sich nicht mehr so um permanente Körperhygiene dreht.
Deutlich, ja. Also ich würde nicht behaupten, dass ich besonders schmuddelig bin oder irgend so etwas in der Art. Und ich finde es auch wichtig in meinem Beruf, weil ich auch körperlich nah an Menschen arbeite, die auf meine Hilfe angewiesen sind, dass ich nicht unangenehm rieche. Aber ich glaube fast, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Bereich, in dem ich arbeite, da sind unsere PatientInnen häufig sehr geruchsempfindlich. Ja. Und zu ausgeprägte chemische Gerüche werden häufig auch als sehr unangenehm wahrgenommen, weil da die Vorlieben ja auch sehr, sehr individuell sind. Viele scheinen es besser ertragen zu können, wenn ein Mensch nur nach Mensch riecht, als wenn ein Mensch vielleicht nach einem synthetischen Geruch riecht, der an etwas anderes erinnert oder subjektiv unangenehm empfunden wird, weil das oft dann doch aufdringlicher ist.
Klingt sehr nachvollziehbar. Was mich in dem Zusammenhang total interessiert ist, seit du das für dich geändert hast, nimmst du auch die Gerüche anderer Menschen anders wahr? Also, und damit meine ich jetzt auch ganz bewusst nicht Parfum- oder Deo-Gerüche. Also hat sich das bei dir verändert, dass du das auch bei anderen lieber magst, wenn derjenige nach sich, nach Mensch riecht?
Definitiv, ja. Also bei Partnern finde ich es eher störend, wenn sie stark riechendes Deo benutzen. Finde ich ganz unangenehm tatsächlich, weil mein Eindruck zumindest ist, dass gerade Männer-Deos, die so verfügbar sind, häufig diese zum Sprühen sind, wo eine große Vernebelungsfläche ist und der ganze Mensch dann nach diesem synthetischen Geruch riecht. Und mir ist immer lieber der Geruch Mensch nach Sport als parfümiert oder ja in irgendeiner Form mit synthetischen Düften besprüht.
Eine Frage zum Abschluss, das ist eine, die immer wieder auftritt und die Antworten dazu sind oftmals ganz unterschiedlich. Was tun, wenn jemand aus unserem persönlichen Umfeld, jetzt Kollegen oder Freundeskreis, wirklich ganz unangenehm riecht? Das wird dir wahrscheinlich auch schon passiert sein. Und da spreche ich jetzt ganz bewusst natürlich nicht von Krankheit oder Gründen, die in diese Richtung gehen, sondern unangenehmer Körpergeruch. Wie handhabst du es? Sagst du es demjenigen? Sprichst du ihn oder sie drauf an oder lieber doch nicht?
Ich mache das definitiv nicht, weil ich davon ausgehe, dass das etwas ist, das die andere Person höchstwahrscheinlich schon weiß. Es ist nicht anzunehmen, dass jemand tatsächlich unangenehm riecht, ohne das jedem selber mitbekommen zu haben. Mhm. Und wenn diese Person das nicht selber mitbekommen hat, in welcher Form auch immer, dann kann ich davon ausgehen, dass doch in irgendeiner Form etwas Krankhaftes vielleicht dahinter steckt. Zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung oder ähnliches. Und dann kann sie es vielleicht ja eh nicht ändern. Und ich kann mich nicht davon freimachen, aber ich wünsche mir, dass ich Menschen weniger bewerte. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich kann das vielleicht auch einfach hinnehmen. Und der Riechnerv lässt sich wirklich gut und schnell überlisten. Ein paar Mal sehr tief einatmen und der ist überlastet und nimmt es nicht mehr so wahr.
Ein Tipp von Tirza, wie man vermeintlich schlecht Riechendes einfach wegatmen kann. Gut zu wissen, wenn man das nächste Mal in die U-Bahn steigt oder auf einem öffentlichen Klo ist. Und das war er, unser olfaktorisch-sensorisch hochinteressanter Ab21-Podcast. Wenn ihr Feedback dazu habt, lasst es uns gerne wissen. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.